NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Einen schönen guten Morgen und einen gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen. Hier ist das Kirchenmagazin. Ich bin Marco Vogt und diese Themen habe ich heute im Gepäck. Wir besuchen die Kirche in Hohenaspe und die Kirchengemeinde in Bergedorf, die bis letzte Woche noch der Ort eines Kirchenasyls war. Wir erinnern an Oskar Schindler, der vor 50 Jahren gestorben ist. Und wir erfahren, wie eine Trauergruppe helfen kann. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Gerade in dieser Jahreszeit, wenn die Tage wieder kürzer werden und der Himmel oft wolkenverhangen ist, haben viele Menschen ein Stimmungstief. Wenn dann dazu kommt, dass man vor kurzem einen lieben Menschen verloren hat, kann die Trauer schnell übermächtig werden. Eine Trauergruppe kann da helfen, weiß Judith Augustin.
Jetzt weiß ich es, sagt meine Kollegin. Es gehört dazu und es ist ganz normal. Trauer ist keine Krankheit. Zum Glück hat meine Kollegin die Trauergruppe vom Hospizdienst gefunden, als ihr Partner gestorben ist. Das war meine Rettung, sagt sie. So habe ich das Schlafmittel, das mein Arzt mir verschrieben hatte, nicht gebraucht. Erst hat sie tatsächlich gedacht, dass sie krank ist. War sie aber nicht. Sie hat einfach getrauert und nicht gewusst, was das bedeuten kann. Bei der Arbeit konnte sie sich nicht mehr konzentrieren, hat Fehler gemacht. Das hat ihr den Schlaf geraubt. Die Trauergruppe hat ihr geholfen. Jetzt bin ich zurück im Leben, sagt sie. Respekt. Sich helfen zu lassen, muss man sich auch erst mal trauen. Eine Tablette ist schneller geschluckt, als Kontakt zu anderen aufzunehmen. Und die Gefahr ist, dass man mit den Tabletten nicht wieder aufhört. Von einer Trauergruppe kann man sich wieder lösen, wenn man sie nicht mehr braucht. Ob Einzelbegleitung oder in der Gruppe, bei der Diakonie, bei der Caritas, der Arbeit der Wohlfahrt, beim Bestatter oder auch in der Kirchengemeinde, das hilft. Auch ein Chat mit der Telefonseelsorge oder ein Anruf dort kann wirklich erste Hilfe leisten. Es ist Teil unseres Lebens, dass wir Abschied nehmen müssen. Trauer ist eben keine Krankheit, sondern gehört zu uns dazu. Gut zu wissen.
Das war ein Beitrag von Judith Augustin. Und weiter geht es mit einer sehr alten Kirche. Sie gilt als eine der ältesten Kirchen in Schleswig-Holstein, die St. Michaeliskirche in Hohenaspe. Achim Kohl stellt sie uns vor.
Die jetzige Kirche aus Feld und Backsteinen wurde 1281 das erste Mal erwähnt. Kirchliche Anfänge in Hohenaspe sind aber wesentlich älter. Gebaut ist die Kirche in Kreuzform. Jan Ocker ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Regionalgeschichte im historischen Seminar in Kiel.
Ich glaube, dass die Kirche sehr gut diese Kombination aus Romanik und Gotik zeigt. Das Langhaus, das ja dann auch die Rundbogen zeigt und dadurch ganz klar auf die Romanik verweist. Abgesehen dann vom Langhaus gibt es eben so diese spätmittelalterliche gotische Entwicklung rund um den Chorraum. Wir haben im gesamten Chor gotische Fenster und eben einen gotischen Ausbau, den wir dann auch im Gewölbe sehen.
An der Westwand eine Orgel der Firma Markussen, die gerade nur mit Spenden original wiederhergestellt wurde. An der Ostwand ein vergoldeter Altar.
Das Schmuckstück, wie ich finde, der Kirchengemeinde. Und das ist das, was alles überstrahlt. Es ist in Kurzform das Leben Jesu. Es ist wie eben häufig die Bibel der Armen, dieser Altar. Die erste Geschichte zeigt, wie Maria die Nachricht bekommt, dass sie ein Kind erwarten wird, Gottes Kind. Und wir sehen den Engel, der ihr die Botschaft verkündet.
Daneben viele Szenen aus dem Leben Jesu. Seine Geburt im Stall von Bethlehem und der Besuch der drei Weisen aus dem Morgenland. Dazu seine 12 Jünger. In der Mitte des Altars eine große Kreuzigungsdarstellung.
Mit meiner Lieblingsfigur Maria Magdalena mit nackten Schultern und wallendem Haar und dem klassischen Salbtöpfchen. Deswegen wissen wir auch, es ist Maria Magdalena. Das mag ich sehr. Und meine zweite Lieblingsfigur ist ein Mann, der einen Vogel zeigt. Und wo ich denke, ja, damals wie heute gab es Menschen, die sagten, an wen glaubt ihr da? Und da fühle ich mich dann auch gut verbunden. Und weiß, es ist keine Erscheinung der Neuzeit.
Zugeklappt wird der Altar immer am Karfreitag. Dann zeigt er eine schwarze Fläche. Ab Ostern wieder aufgeklappt, die goldenen Figuren und Szenen. Gottesdienst feiert die Gemeinde in der Kirche Hohenaspe immer am ersten und dritten Sonntag. Besucher können die Kirche besichtigen, wenn sie, so Pastorin Stefanie Warnke,
mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben. Und ich mache dann sehr gerne auf, mache dann auch Kirchenführungen gerne. Man darf sich die Kirche aber auch gerne alleine angucken. Und wir freuen uns immer über Interesse. Und es lohnt sich, eine Fahrradtour hier durchzumachen.
Die Evangelische Kirchengemeinde Hohenaspe hat etwa 1950 Gemeindemitglieder, Kinder- und Konfirmandengruppen, ein Seniorencafé, Yoga, einige Musikgruppen, zweimal in der Woche Deutschkurs für Geflüchtete und das Weihnachtstheater.
Es ist also eine ganze Menge los in der Kirchengemeinde in Hohenaspe. Vielen Dank an Achim Kohl, der uns die St. Michaeliskirche vorgestellt hat. Und weiter geht es mit einem Thema, das gerade aus aktuellem Anlass wieder in den Medien war. Es ist kein Gesetz, kein Recht der Kirchen, aber eine sehr alte Tradition und eine vertrauliche Absprache zwischen den Kirchen und dem Staat, dass Gemeinden oder Klöster einzelnen Menschen Kirchenasyl gewähren können. Die Absprache heißt, die Kirchen sehen einen besonderen Härtefall, begründen diesen gegenüber dem Staat und der prüft noch einmal und lässt den Geflüchteten in der Obhut der Kirche. Vergangene Woche wurde zum ersten Mal in Hamburg ein Geflüchteter durch die Polizei aus dem Kirchenasyl geholt und abgeschoben. In der Bergedorfer katholischen Pfarrei war das. Dagegen gab es diese Woche Protest auf einer Mahnwache. Auch der Bergedorfer Pfarrer Markus Diederich war da.
Ich bin hier, weil wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass es weiterhin das Kirchenasyl geben kann. Dass es diesen Raum braucht, dass Kirche Schutz gibt Menschen, die in Not sind.
Andreas Petrausch, der Flüchtlingsbeauftragte des Erzbistums Hamburg, betonte, dass die Kirchen nicht wahllos und möglichst vielen, sondern sehr sorgsam ausgewählten Menschen Kirchenasyl gewähren.
Wir von der katholischen und der evangelischen Kirche, wir schauen uns diese Not ganz genau an. Und wenn die Not als Härtefall uns darstellt, dann nehmen wir die Leute in unsere Räume, in unseren Schutzraum, aber den wird es hat es für Javid nicht gegeben.
Und die Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche, Dietlind Jochims, bedauert die fehlende Kommunikation.
Sie haben rechtlich gedurft, was sie getan haben. Ob es ethisch und moralisch richtig war, einen schwerkranken Mann aus dem Kirchenasyl abzuschieben, das ist eine Frage, die wir gerne diskutiert hätten und nicht vor vollendeten Tatsachen gestanden hätten.
Es sind fast immer Ehrenamtliche, die Menschen im Kirchenasyl betreuen. Und denen merkte man den Schock an, dass der Schutzraum Kirchenasyl antastbar geworden ist, auch dieser Ehrenamtlichen.
Wir gucken uns das an, wir versuchen eine gute Lösung zu finden. Wir versuchen ehrlich mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Das vermitteln wir natürlich auch den Menschen, die sich uns anvertrauen. Also das ist ja auch ein unglaubliches Vertrauen, was die uns gegenüber zeigen. Und dann sowas zu erleben, dass auch dieses Vertrauen dann gebrochen wird und man auf einmal nicht mehr sicher ist, obwohl man gedacht hat, ich mache das ja gerade, weil ich endlich in Sicherheit sein möchte. Das ist schlimm.
Kein Gesetz, sondern eine vertrauliche Absprache zwischen Staat und Kirche. Dieses Vertrauen hat durch den Bruch des Kirchenasyls in Hamburg einen Knacks erhalten.
Das war Klaus Billert, der mit Menschen aus Bergedorf über das Thema Kirchenasyl gesprochen hat. Menschen vor Verfolgung retten und vor dem Schlimmsten bewahren, das ist auch das Thema in unserem nächsten Beitrag. Während seinen Namen in Israel beinahe jedes Kind kennt, will im Nachkriegsdeutschland die Geschichte von Oskar Schindler erst einmal kaum jemand hören. Vor 50 Jahren ist er gestorben. Im Norden, in Hildesheim. Radiopastor Oliver Vorwald erinnert an den in Israel unvergessenen Retter.
Tatsächlich Hildesheim, also bei mir um die Ecke. Dort ist vor 50 Jahren Oskar Schindler gestorben, am 9. Oktober 1974, 66 Jahre alt. Ihm und seiner Frau Emilie ist es gelungen, 1200 Jüdinnen und Juden vor der Ermordung durch die Nazis zu retten. Von Oskar Schindler höre ich erstmals, wie so viele andere, durch den Spielfilm von Steven Spielberg. 1993 kommt Schindlers Liste in die Kinos. Der Filmtitel spielt auf jenes Dokument an, mit dem es den Schindlers gelingt, die jüdischen Zwangsarbeiter aus ihren Fabriken als unabkömmlich für die Produktion erklären zu lassen. Das hat sie vor dem Konzentrationslager bewahrt. Die Schindlers riskieren viel. Ihr Vermögen, das Unternehmen, sich selbst. Vor allem beeindruckt mich, dass diese Tat sich aus dem Lebenslauf von Oskar Schindler nicht hätte ablesen lassen. Schindler ist nicht ein Widerstandskämpfer wie Dietrich Bonhoeffer gewesen, der schon früh gegen die Nazis opponiert hätte. Keine Lichtgestalt, sondern ein Lebemann, der zur Partei gehört, unternehmerisch vom Krieg profitiert. Für mich zeigt das, es gibt sie, diese Stimme tief in uns drinnen. Der Prophet Micha hat geglaubt, dass sie in jedem Menschen spricht. Und Oskar Schindler hört im entscheidenden Moment darauf. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert. Liebe üben. Die berühmte Liste von Oskar Schindler wird auch in Hildesheim entdeckt, auf einem Dachboden, aufbewahrt in einem Koffer. Bestattet wird er auf einem christlichen Friedhof in Jerusalem. Viele kleine Steine liegen auf seiner Grabplatte, so wie es in der jüdischen Tradition üblich ist, um einen Verstorbenen zu ehren. Darauf steht auf Hebräisch Chassid Umot Ha'olam, Gerechter unter den Völkern. Dieser Titel ist mit einem Weisheitsspruch verbunden. Wer immer ein Menschenleben rettet, hat damit gleichsam eine ganze Welt gerettet. Ich wünschte, ich hätte auch diese Klarheit des Herzens, wenn es darauf ankommt.
Und mit diesen Gedanken von Oliver Vorwald geht der Kirchenpodcast für heute zu Ende. Ich bin Marco Vogt und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.